Liebe Gemeinde, lassen Sie uns heute Morgen und auch am kommenden Sonntag einen Blick ins Alte Testament werfen. Dort begegnen wir einem Onkel und seinem Neffen in einer für beide eigentlich sehr wichtigen und entscheidenden Situation. Es geht um Ländereien, es geht darum, Möglichkeiten des Besitzes aufzuteilen, um sich nicht in die Quere zu kommen. Und um die Frage natürlich auch, wer von den beiden nun das gute Land bekommt, Abraham oder Lot. Abraham ist ja eine der Glaubenssäulen des Alten Testamentes, auf die sich das Volk Israel in seinem Nachdenken über Gott und seinen Umgang mit seinem Gott immer wieder bezogen hat und auch berufen hat. Abraham, in Ur in Chaldäa geboren, zieht jung, verheiratet bereits mit seinem Vater Terach in die Gegend von Haran. Dort wird Abraham unvermittelt von Gott angesprochen. Dieser Gott, den Abraham und alle seine Nachkommen als den einzigen lebendigen Gott, als Jahwe erfahren, führt ihn an die Stätten, die einmal das Volk Israel bewohnen wird. Und irgendwann, nach manchen Gefahren und Umwegen, sind alle wieder zurück in Kanaan. Hier aber erleben wir Abraham als einen weisen, älteren Mann, der dem Jüngeren das Vorrecht der Erstwahl einräumt. Abraham sagt also zu Lot: Du entscheidest als Erster. Ich bin erst an zweiter Stelle dran. Und die Situation, in der die beiden jetzt hier stehen, ergibt sich dadurch, dass er und sein Neffe getrennte Haushalte haben, getrennten Herdenbesitz. Und immer wieder kam es jetzt besonders in Dürrezeiten natürlich dazu, dass die Hirten sich um die Wasserstellen, um die wenigen Wasserstellen und das lebenswichtige Wasser zankten. Das gibt es ja heute im Orient ganz genauso unter den Nomaden. Da ist das Wasser lebenswichtig. Und Brunnen sind selten. Und da kann es auch schon mal zu heftigen Streitigkeiten kommen, wenn dann die Herden womöglich nicht ganz genug Wasser füreinander haben und irgendein Hirte dann der Letzte ist und seine Herde kriegt nicht mehr genug ab. Und das Ganze scheint sich dann immer mehr in handgreifliche Streitigkeiten entwickelt zu haben. Und eben das bekümmerte vor allem Abraham, vielleicht Lot weniger, aber Abraham fand das einfach schlimm. Und damit wurden ja nicht nur Spannungen in die Familien getragen. Es gab da vielmehr noch einen ganz anderen Grund, der war Abraham offensichtlich nicht unwichtig. Und dieser Grund lautet wohl, erster Gesichtspunkt dieser Predigt von drei kurzen: kein Streit vor den Heiden. Kein Streit vor denen, die genau beobachten, was machen da eigentlich die Leute, die mit Jahwe, mit diesem Gott unterwegs sind, den wir nicht kennen, aber den sie sehr bewundern und lieben. Es wohnten nämlich, so heißt es in den Versen hier, es wohnten auch dort zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Und die schauten zu und die bekamen mit, wie sich sozusagen die um irdische Vorteile stritten, die mit dem einzig wahren und lebendigen Gott unterwegs waren oder es zumindest behaupteten zu sein. Ob aus tiefer Überzeugung wie Abraham oder als ein Mitläufer so wie Lot. Das spielt dabei ja gewöhnlich keine Rolle, da wird ja nicht unterschieden. Das kriegen die Menschen nicht mit, aber sie sehen, hier sind Leute, die leben mit Gott und die schlagen sich um die Wasserstellen. Die gottesfürchtigen Neuansiedler haben Probleme miteinander, die haben sogar offenen Streit und die Welt um sie her schaut diesem traurigen Spiel zu und hat vielleicht sogar ihren Spott dabei. Schaut euch diese Leute da. Das, was damals zu Abrahams Zeiten so war, das ist ja leider heute auch oft nicht anders. Das kommt in größeren Zusammenhängen vor, etwa da, wo Kirchen um die Ansprüche oder die öffentliche Einflussnahme gegeneinander kämpfen oder auch Gruppierungen innerhalb der Kirchen das so tun, da, wo Missionsgesellschaften um ihr Erstgeburtsrecht bei jungen Kirchen zanken und sagen, nein, wir haben den Grundstein gelegt und die andere Missionsgesellschaft sagt, nein, wir waren eigentlich die Ersten hier, Wir haben damit angefangen. Und deswegen sollten die auch zu unserem Kirchenbund dazugehören und nicht zu eurem. Streitigkeiten oft mit allerlei nicht geistlichen Mitteln. Da, wo christliche Verlage um Marktanteile ringen und das vor den Augen der nichtchristlichen Öffentlichkeit, immer wieder passieren solche Dinge. Und das kann sehr sensible Reaktionen hervorrufen in der Öffentlichkeit, die sehr genau schaut, was machen eigentlich da die Christen, was machen die Leute, die so vollmundig von Liebe und von Freundschaft und Verantwortung reden. Das kommt auch in kleinen persönlichen Zusammenhängen vor. Wir kennen das vielleicht auch aus unserem ganz persönlichen Leben, wo es dann manchmal hakt zwischen Menschen, die in einer Gemeinde zusammenleben oder einer Stadt als Christen sich darstellen und auch davon sprechen. Das kann auch ein Zerreißen einer Sonntagspredigt, etwa am sonntäglichen Mittagstisch vor den heranwachsenden Kindern oder auch vor Gästen sein. Man kann so viele Möglichkeiten finden, ich sag mal, Gott zu kompromittieren durch das, was wir als Christen dann in der Öffentlichkeit aber ganz anders tun. Und genau das scheint Abraham hier vor allem auch zu bekümmern. Er hatte das gewisse Empfinden, dass er den Heiden, den Leuten, die so um ihn herum wohnten, dieses Schauspiel nicht bieten dürfe. Er fasst einen Entschluss und dieser Entschluss lässt dann ganz handgreiflich deutlich werden, dass Abraham offensichtlich Fortschritte gemacht hat auf dem Weg des Glaubens. Dass er im Glauben gewachsen ist, dass seine Heiligung Spuren zeigt. Denn wir können uns erinnern daran, dass er irgendwann in Ägypten mit seiner Frau auftauchte, sehr schöne Frau, Sarah, noch jünger, und die er dann als seine Schwester ausgab, damit er nicht womöglich vom Pharao umgebracht würde, weil der sich an seine Frau heranmachen wollte. Das Ganze ist dann eskaliert und am Ende hat der Pharao den Abraham zu sich zitiert und ihm gesagt, ich finde das absolut fragwürdig, was du hier tust. Das entspricht nicht der Beziehung zwischen deinem Gott und dir. Das ist fragliches Vertrauen und jetzt zieh mit deiner ganzen Familie von hier weg. Ich will dich nicht mehr wiedersehen. Abraham hat gelernt. Seine Heiligung hat Spuren gezeigt. An dieser Stelle sagt er, Lot, wir müssen mal darüber sprechen, wie das mit unseren Herden, mit unseren Hirten und mit dem ganzen Land hier wird. Das geht so nicht weiter. Das ärgert uns, das ärgert mich und dich. Und dann vor allen Dingen schau dir die Leute an, die auf uns blicken. Die finden das sehr fragwürdig. Und deswegen lässt Abraham deutlich werden, zweitens, Glaube schafft Frieden durch Verzicht. Glaube schafft Frieden durch Verzicht. Das ist ein Satz übrigens, der auch in unserer Gesellschaftsform eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen wird, der auch da gar nicht richtig reinpasst. Dass Menschen sich zurücknehmen können, dass Menschen verzichten, damit Frieden herrscht, damit Dinge wieder in Ordnung kommen. Und es gibt ja skurrile Beispiele dafür, wie das dann so im Bereich der Höflichkeitsformen passiert. Ich weiß nicht, wer noch Kishon-Leser ist. Ich habe das in meinen jungen Jahren getan, heute nicht mehr. Kishon, ein israelischer Schriftsteller, der sehr witzig geschrieben hat. Und er schildert dann ganz unterschiedliche Dinge mit der besten aller seiner Ehefrauen, nämlich mit der eigenen, und anderen Gestalten. Und er berichtet von zwei Menschen, die sich an einer Tür begegnen. Der eine will gerade durchgehen, der andere kommt dazu. Und dann, wir kennen das auch, nicht nur wenn Frau und Mann sich begegnen, sondern auch wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich begegnen. Der eine möchte dem anderen den Vortritt lassen. Und dann sagt er, bitte gehen Sie doch als Erster. Der andere sagt, nein, nein, das ist nicht nötig. Bitte gehen Sie doch als Erster. Und dann sagt der andere wiederum, nein, nein, also ich hatte Ihnen die Tür ja gerade aufgehalten. Bitte seien Sie so nett und gehen Sie als Erster durch. Nein, sagt der andere, das mache ich nicht. Gehen Sie bitte. Und das Ganze eskaliert, das kann man sich vorstellen. Am Ende schreien die sich an und am Ende balgen die sich und der eine versucht, den anderen durch die Tür zu schieben, damit das, was er ihm ja in Freundlichkeit und Höflichkeit gerne als Erstem eben zubilligt, auch wirklich geschehen kann. Spielchen der Höflichkeit. Also ich hoffe, dass keiner von euch oder Ihnen jemals in solche Situationen verwickelt war, aber die dann so eskalieren. Aber wir kennen die alle. Und weil wir an dieser Stelle gebrannte Kinder sind, da sind wir versucht, diese raffinierte Denkungsart, die sich großzügig gibt und doch nur den eigenen Vorteil sucht, auch dem Abraham unterzuschieben, hier an dieser Stelle. Will der nicht auch das bessere Stück Land, in dem er auf die Höflichkeit seines Neffen hofft, pokert er hoch, um einen Kuhhandel abzuschließen? Das gibt es ja auch manchmal bei Kindern. Da kommt das eine Kind von zweien weinend zu den Eltern und sagt, der hatte das größere Stück Kuchen gegessen. Und dann wird herausgefunden, dass die beiden sich gegenseitig gefragt haben, was willst du? Aber jeder hat gedacht, der andere nimmt das Kleinere. Und dann ist es dummerweise so, dass einer dann sagt, nein, ich nehme das Größere. So könnte das ja hier auch laufen. Abraham denkt sich, naja, also ich hoffe mal, der Lot hat die nötigen Höflichkeitsformen, schließlich der Jüngere. Ich werde ihm das natürlich anbieten, dass er als Erster drankommt, das bin ich als der Ältere ihm schuldig. Aber ich gehe ja davon aus, dass der mir dann das bessere Land lässt. Unter Arabern lässt sich das manchmal auch gut nachvollziehen, gerade unter Nomaden. Die haben manchmal so eigentümliche Vorstellungen davon, wie solche Händel abzuschließen sind. Aber ich unterstelle jetzt einmal, dass das bei Abraham nicht so war. Und das wird später auch deutlich. Hier gibt es keine Schliche. Ausnahmsweise, sag ich mal, Abraham war sonst einer, der sich auf Tricks gut verstand. Aber hier arbeitet er nicht mit Tricks und doppeltem Boden. Hier soll ein Problem ehrlich und dauerhaft gelöst werden. Und wenn das geschehen soll, dann darf da auch kein Nachgeschmack, kein Geschmäckle bleiben. Und dies überhaupt und ohne Feilschen zu bewerkstelligen, gibt Abraham, der Ältere, entgegen der damals üblichen Sitte, entgegen allem geltenden antiken Recht, weil das eigentlich ihm den Vortritt ließ, dem Jüngeren, also Lot, sozusagen, ohne Hintergedanken, unterstelle ich mal, den Vortritt. Der Jünger soll frei wählen können. Wie er sich dann entscheidet, so soll es gelten. Auch wenn Abraham womöglich sich danach schlechter steht. Er will Frieden, er will eine dauerhafte Lösung für ein ungestörtes und ungetrübtes Zusammenleben derer, die mit Gott unterwegs sind. Und dafür ist ihm offensichtlich kein Preis zu hoch. Dafür riskiert er etwas. Dafür kann er auf Ansprüche verzichten und auf Rechte, auf jeglichen Kuhhandel. Er kann dies aber auch noch aus einem anderen Grund, aus dem letztlich entscheidenden Grund. Er hat es gelernt, Gott zu vertrauen. Der wird alles wohl machen. Der wird nun auch in der Entscheidung, die jetzt ansteht, die Dinge lenken und für Lot und für Abraham zum Besten führen. Das ist sein Vertrauen. Darauf scheint er sich hier zu verlassen. Und dann erleben wir das ganz handfest mit. Dritter Gesichtspunkt, die vorteilhafte Wahl muss nicht immer die richtige sein. Abraham ist in der Sache offensichtlich derjenige, der den Kürzeren gezogen hat. Lot hat anscheinend das bessere Teil erwählt. Lot ist jetzt kein Höflichkeitsmensch, der sagt, okay, wenn der Alte mir die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, dann entscheide ich jetzt. Schau mir das mal an. Da unten bei diesen großen Städten, das sieht gut aus. Sehr fruchtbares Land. Es wird ja hier geschildert als wie in Ägypten. Ägypten war sozusagen in der Antike die fruchtbarste Gegend. Da wuchs was, da konnte man leben. Und Lot sagt, Abraham, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst. Ich entscheide mich für die Ebene um Sodom und Gomorra. Und dann zieht er los. Und bei uns klingen natürlich diese beiden Städtenamen Sodom, Gomorra bereits in den Ohren und wir wissen, was dann später passiert. Und dass dann der Tag auch kommen wird, an dem sich zeigen wird, dass die vorteilhafte Wahl dann offensichtlich nicht die richtige war. Zumindest auf keinen Fall für Lot. Vorzeichen, wie gesagt, gibt es schon hier. Denn es heißt, und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. mit diesem Satz. Wenn so ein Satz in der Bibel steht, in diesem Zusammenhang, da weiß man, Achtung, das wird auch für Lot Folgen haben. Wer da so miteinander lebt, in dieser Umgebung, auf den färbt das ab. Abraham hat das gespürt, dass er schlechter weggekommen ist. Er hatte, wenn er ganz ehrlich war, ja auch damit gerechnet. Denn seine Bemerkung an Lot war ehrlich: Entscheide du. Aber nun steht Abraham vor dem Steppenland, vor der Öde, vor diesen trockenen, weiten Flächen zukünftigen Lebens mit seinen Herden, seinen Hirten, seiner Familie. Und dann passiert vielleicht erstmal einige Zeit gar nichts, aber dann wird gesagt, redet Gott wieder mit Abraham. Anscheinend hat es eine Zeit gegeben, in der Lot und Abraham zusammen waren, da hat Gott weniger geredet. Da war das spärlicher geworden. Darum wird das hier so betont. Jetzt haben die beiden sich getrennt. Lot ist dahin, Abraham ist geblieben und Abraham ist der Verlierer. Und jetzt redet Gott wieder mit Abraham. Eine wunderbare Erfahrung. Sie ist für den Abraham gewiss in dem Augenblick wichtiger als alle Vorteile an Land. Denn dieser Mann hat gelernt, er ist im Glauben gewachsen. Er hat vieles begriffen, seitdem er mit Gott unterwegs war. Gott kann ich vollkommen vertrauen. Er wird mir auch im öden Land mein Leben erhalten. Er wird trotz der Dürre und Trockenheit, die diese Gegend hier beschreibt, die Freude mir erhalten, meine Herden, und er wird meine Freude und meine innere Beziehung zwischen ihm und mir vertiefen. Und Abraham hat sich ja nicht geirrt. Gott lässt dieses Vertrauen nicht unbeantwortet. Gott hat das ja miterlebt, was dieser Mann getan hat. Gott hat sich gefreut darüber, dass Abraham im Glauben gewachsen ist, im Vertrauen auf Gott gewachsen ist, dass er nicht wieder irgendwelche Tricks an den Anfang gestellt hat. Und Gott ermutigt und tröstet den Abraham mit seiner erneuten Verheißung. Er eröffnet die Zukunft, er macht Abraham reich auf kargem Boden und macht ihm deutlich, ich werde dir ein großes Volk schenken. Glaube nicht, dass du hier verdorst. Glaube nicht, dass irgendwann der Letzte aus deiner Sippe stirbt, weil das Land einfach nichts trägt, sondern ich werde dich so unglaublich reich und groß machen und aus dir ein Volk machen, das ist unzählbar. Und dann kommen Vergleiche, die können wir uns wirklich als unzählbar nur vorstellen. Das Volk Israel durch die Jahrhunderte und Jahrtausende seines Lebens und Werdens und Wirkens auf dieser Erde. Wie wunderbar sind solche Erfahrungen der Nähe und der Verheißungen Gottes. Und gerade da, wo es um solche schwierigen Wege geht, da zeigt sich auch, ob und dass wir hoffentlich im Glauben gewachsen sind, ob wir unsere Vorteile suchen. Oder und dann vielleicht wie Lot auf Dauer den falschen Weg gehen. Gar nicht spüren, was wir da machen, wenn wir da in Richtung Sodom und Gomorra uns auf den Weg machen, uns da ansiedeln. Und später spüren werden, wie schrecklich das für uns persönlich und für unsere Familie werden kann. Oder ob wir uns lieber übervorteilen oder herumstoßen lassen, aber darin unser Vertrauen zu Jesus festmachen. Er ist bei mir, er wird mir helfen. Ich habe es richtig gemacht, wenn ich dem anderen die Wahl ließ. Das war keine Dummheit von mir. Das war Fürsorge, Verantwortung und Liebe. Das war Christsein. Und deswegen wird mich Gott, das glaube ich einfach, hier auch nicht im Stich lassen. Bei Abraham ist es so gelaufen, dass Gott ihm die Fülle gegeben hat. Das geschieht in der Bibel ja oft, gerade im Alten Testament. Das ist immer dann auch ein Zeichen der überschwänglichen Zuwendung Gottes. Manchmal kann das auch anders aussehen. Wir wissen das. Dass da nicht diese Überschwänglichkeit kommt, sondern dass Gott uns seine Gegenwart und Nähe versichert und wir trotzdem, ich sag mal, knapsen. Und wir trotzdem in einem Lebensbereich bleiben, indem wir überleben, aber nun auch nicht Reichtümer ansammeln können. Aber Gott ist dabei und er hilft. Und das spürt ein Mensch, wenn er etwas mit Gott riskiert. Und so stellt sich auch heute Morgen die Frage durch diesen alttestamentlichen Text an uns, an mich und an dich. Wofür lohnt es sich eigentlich zu kämpfen? Für unseren Vorteil? Glaube nicht. Glaube, dass darauf in der Regel kein Segen ruht. Auch wenn das sozusagen ein Gesellschaftsspiel geworden ist in Deutschland und auch im Westen und überhaupt überall, glaube ich, immer schon war, den eigenen Vorteil zu suchen und dafür zu kämpfen, dass ich sozusagen das bessere Stück vom Kuchen bekomme. Zu kämpfen lohnt es sich aber für andere Dinge. Es lohnt sich zum Beispiel zu kämpfen für den Willen oder für die Sache Gottes. Da geht es wahrlich um Kompromisslosigkeit. Und da darf auch die öffentliche Meinung nicht entscheidend sein. Ob andere draußen dieses kompromisslose Eintreten für den Willen Gottes verstehen, billigen oder verneinen, ist dann nicht wichtig. Und da gibt es in unserer Zeit wahrlich auch genug Konfliktstoff, für die Sache Gottes zu kämpfen. Aber ansonsten, da zählt, was Gott uns vermittelt, was Gott uns schenkt, was er uns überlässt, auch in unvorteilhafter Lage, in der Steppe, da zählen seine Verheißungen, sonst nichts. Auffällig an dieser Episode ist dann wieder der Schluss. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Ein Altar steht bei Abraham am Anfang seines Weges mit Gott. Ein Ort der Gottesbegegnung und des Gebetes. Und ein Altar steht auch an einem markanten Punkt wie dem jetzigen, in dem Abraham sich noch einmal dadurch auch versichert: Ich gehöre zu Gott und Gott gehört zu mir und er steht zu mir und ich darf ihm vertrauen, auch hier in der Steppe. So werden Dinge gut, liebe Gemeinde. So kommen Menschen in jeder Lage zur Ruhe, im Glauben und im Festhalten an dem Gott, der sich des Menschen seiner Wahl annimmt und ihn nicht fallen lässt. Der keinen fallen lässt, der sich festmacht an Gott. Und die Frage ist für mich und für dich, worum soll es uns immer wieder gehen in unserem persönlichen Leben? Wollen wir in Unruhe und Angst darum ringen, uns das Leben ruhig und sicher zu machen, reich und angefüllt mit Ehre oder was weiß ich, mit Sicherheiten, die wir einfach brauchen? Ruhig werden wir erst im Vertrauen darauf, dass nicht unser Vorteil, nicht unser Gesicht, unser Recht zählt, sondern Gottes Verheißungen für unser Leben, für mein Leben, für dein Leben. Und das ist nicht immer einfach, da durchzudringen, bis zu diesem Standpunkt. Das ist manchmal auch ein Stück Kampf, zu diesem Vertrauen zu finden und dann auch zu diesen Erfahrungen zu gelangen, die Gott uns dann in unser Leben schenkt. Aber so werden die Dinge gut. So kommen Menschen in jeder Lage zur Ruhe, im Glauben und im Festhalten an dem Gott, der sich des Menschen seiner Wahl annimmt und der ihn nicht fallen lässt, der keinen fallen lässt, der sich festmacht an Gott. Worum also soll es uns immer wieder gehen? Gott möchte jeden hier heute Morgen zur Ruhe bringen. Vielleicht nicht heute direkt, aber er möchte ihm grundsätzlich auf seinem Weg durch dieses Leben zur Ruhe bringen. Er möchte in die Unrast und die Verletzungen, die besorgten Fragen unseres Herzens hinein seinen Frieden schenken. Und die neuerliche Gewissheit: Der Herr sieht uns. Der weiß, was wir brauchen, schon lange bevor wir es ihm gesagt haben. Er möchte aber, dass wir es vor ihm auch aussprechen. Es ist ein Zeichen unseres Vertrauens. Und er wird es uns schenken, wenn es gut für uns ist. Und er wird uns das schenken, was uns wirklich segnet und unser Inneres vorbereitet auf die Begegnungen, die vielfältigen Begegnungen mit Gott und den Menschen. So wie es gut für uns ist. Und dazu segne uns Gott. Diesen Segen brauche ich, diesen Segen braucht jeder hier, davon bin ich überzeugt. Damit wir uns verändern, damit der Heilige Geist uns zu Menschen macht, die in verschiedenen Bereichen ihres Lebens anders werden, als sie vorher waren. Dem einen wird Gott an dieser Stelle beispringen müssen, dem anderen dort, weil wir unterschiedlich sind in unseren Bedürfnissen und dem, woran unser Herz hängt. Aber Abraham hat das erlebt, dass er hier wirklich sagen konnte, Lot, was möchtest du? Sag's ehrlich und spiel mir hier nichts vor. Ich gebe dir wirklich die freie Entscheidung und ich bin zufrieden und ich respektiere, was du entscheidest. Und dann eben nach dieser Entscheidung eines Lot sagen zu können, so. Und dann werde ich mich hier zurechtfinden. Mit Gottes Hilfe, denn der verlässt mich nicht. Zu dem darf ich gehören und er wird mit mir gehen. Dazu segne uns Gott. Amen.